Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann, ich bin China-Beraterin, interkulturelle Trainerin und Coach, Vortragsrednerin und die Moderatorin des Chinalog China Podcast. Heute darf ich im Interview Frank Xian begrüßen. Frank Xian ist einer der bekanntesten China-Experten Deutschlands. Er ist Journalist, Buchautor und Dokumentarfilmer und lebt bereits seit 1994 in Peking und ist somit länger als jeder andere westliche Wirtschaftsjournalist in Peking vor Ort. Er hat den Aufstieg der Weltmacht China selber miterlebt und schrieb für die Wirtschaftswoche und die Zeit. Heute ist er China-Experte beim Handelsblatt. Vor kurzem hat er den China-Bestseller Zukunft China veröffentlicht. Den Link zum Buch findet ihr natürlich wieder in den Shownotes. Im Interview spreche ich mit Frank Xian über Journalismus in China. Wir werfen aber auch einen Blick in die Zukunft und sprechen über Themen, die uns noch bis Ende des Jahres beschäftigen werden, als auch darüber hinaus. Und wir sprechen auch über Werte und wie wir als westliche Länder unsere Werte auch mit China weiterhin vertreten können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören und wie immer gilt, schaut auch mal in der Chinalog Akademie vorbei. Dort findet ihr den kostenlosen Newsletter, für den ihr euch anmelden könnt, sowie weiteres Angebot. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Wir haben das Interview am 2. September 2019 aufgenommen. Hallo Herr Xian, herzlich willkommen im Podcast. Freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind.
Hallo.
Sie sind ja jetzt als Journalist schon sehr lange in China. Sie sind dort schon seit 1994. Was hat Sie denn damals dorthin gezogen?
Ach, das war eigentlich ein Zufall. Ich bin eigentlich mit jemandem zusammen hier hingereist. Es war gar nicht jetzt ein großer Wunsch von mir, nach China zu gehen. Und dann bin ich im Grunde hängen geblieben, weil ich es doch sehr spannend fand. Und dann kam ein Jahr zu dem anderen und plötzlich sind es dann 25 Jahre geworden. Und es ist immer noch spannend.
Das heißt, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, der Sie dort festgehalten hat, dass China einfach nicht aufhört, spannend zu sein.
Genau. Die gute Luft ist es ja nicht, also muss es irgendwas anderes sein. Nein, es ist schon eine große Herausforderung. China verändert sich sehr schnell. Man muss sich immer wieder an neue Entwicklungen gewöhnen und das finde ich ganz interessant und ich lerne halt auch sehr viel in der Beschäftigung mit China über die Stärken und Schwächen unserer eigenen Kultur.
Die kommt ja auch in Ihren Büchern sehr stark raus, da wollen wir aber später noch drüber sprechen. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie auf Ihre journalistische Karriere jetzt in China auch zurückblicken, was sich dort auch seit 94 für Journalisten verändert hat?
Ja, also es ist natürlich, die wichtigste Entwicklung ist eigentlich, dass es viel unübersichtlicher geworden ist, weil es eben viel mehr gleichzeitige Entwicklungen gibt. Als ich nach China kam, war es so, dass es auch eine sehr limitierte Zahl von Ansprechpartnern gab. Das hat sich natürlich dramatisch verändert und man kommt heute im Grunde in diesem großen Land kaum hinterher, die Veränderungen zu übersehen, die hier passieren.
Sind seitdem auch deutlich mehr ausländische Journalisten vor Ort oder hat sich da kaum was getan?
Ja, natürlich sind sehr viel mehr Journalisten gekommen. Als ich anfing, 94, war es vielleicht eine Handvoll Journalisten. Ich glaube, jetzt sind es zwischen 20 und 30 und bei den Amerikanern ist es noch viel mehr geworden. Also das hat sich auch dramatisch verändert, im Grunde automatisch mit der gestiegenen Bedeutung des Landes für die Welt.
Ist das im Verhältnis auch dramatisch gestiegen? Also kann man mittlerweile sagen, in der USA gibt es genauso viele deutsche Journalisten wie in China oder ist da doch noch ein deutlicher Unterschied?
Ich vermute, ich habe jetzt die deutschen Journalisten in den USA nicht gezählt, aber ich vermute, dass es da noch ein starkes Missverhältnis gibt. Dass es doch mehr Büros, mehr Journalisten von einer Zeitung in den USA noch gibt als in China.
Ist das auch vom Interesse getrieben, also dass man sich aus deutscher Sicht einfach momentan noch deutlich mehr für die USA als für China interessiert?
Naja, das hat so mit der Tradition des Atlantischen Bündnisses zu tun und mit der Tatsache, dass halt die USA lange Zeit eine angefochtene Weltmacht war und jetzt holt China auf, fordert USA heraus Und dann sind natürlich solche personelle Entwicklungen, was Journalisten betrifft, die reiten natürlich immer ein bisschen hinterher. Das heißt, China ist jetzt schon ein wenig weiter als die Anzahl der Journalisten, die hier sind. Aber das ist vielleicht ganz normal. Man muss sich erst langsam dran gewöhnen. Es ist ja auch schwierig, nachdem wir im Westen 500 Jahre die Spielregeln der Welt bestimmen konnten, erst die Europäer, dann die Amerikaner, sich daran zu gewöhnen, dass sich das jetzt ändert. Und dass jetzt die Spielregeln der Welt eben auch in Asien gemacht werden. Allen voran sind da die Chinesen zugange, die ganz eigene Vorstellungen haben und eben auch die Macht, diese Regeln durchzusetzen.
Wie gehen denn die Chinesen damit um, dass deutlich mehr über sie berichtet wird? Ich vermute mal, die sind da trotz allem nicht ganz so glücklich.
Naja, erst einmal ist man natürlich immer froh, wenn über das eigene Land berichtet wird, dass eigene Land eine größere Rolle in der Welt spielt. Mhm. Aber da ist jeder, das findet jeder Chinese positiv. Andererseits ärgern sich die Chinesen natürlich oft über die Art der Berichterstattung, dass zu viele Klischees bedient werden, dass Einzelheiten herausgenommen werden und dass so getan wird, als ob das sozusagen die Regel ist. Das sind natürlich Dinge, die sich erst einpendeln müssen, die auch damit zu tun haben, dass im Westen insgesamt das Wissen über China noch nicht sehr groß ist.
Wie ist denn da jetzt, wenn man auch mal den Ruf der ausländischen Journalisten anschaut? Ich könnte mir vorstellen, dass der relativ wellenförmig verläuft. Also, dass man über die eine Berichterstattung eben sehr froh und dankbar ist und über die andere dann eben auch weniger. Kann man da prinzipiell sagen,
ja,
dass,
ja? Ja, aber das ist überall so. Also ich glaube, das ist in Amerika genauso. Und wenn über eine Firma berichtet wird, ist es dann auch so, dass die Firma sagt, ja, manche Journalisten sind zwar kritisch, aber die treffen den richtigen Ton, die haben den Sachverhalt richtig beschrieben und bei anderen ist das nicht so. Mhm. Also das ist jetzt bei China, glaube ich, nicht so ungewöhnlich. Vielleicht ist es bei China, fällt es den Lesern nicht so auf oder es ist für die Leser schwieriger, die Unterschiede zu machen, weil sie selbst viel weniger über China wissen. Das ist natürlich in Amerika besonders.
Ist es tatsächlich dann in der Berichterstattung auch ein Problem, dass man eigentlich viel, also ich könnte mir vorstellen, dass man viel tiefer gehend berichten muss, weil die Menschen gar nicht so richtig imstande sind, selber zu filtern und Sachen zu bewerten auch?
Na, die Menschen sind schon imstande, Sachen zu bewerten, wenn man ihnen die richtigen Informationen gibt. Wenn man die Bandbreite der Informationen gibt, damit sie selber abwägen können. Wenn man natürlich nur eine Seite schildert, dann wird es schwierig, das ist klar. Mhm. Aber sollte eigentlich guter Journalismus immer machen, dass ein Leser in die Lage versetzt, sich ein eigenes Urteil zu
machen. Mhm, okay. Und vor Ort als ausländischer Journalist, wie reagieren denn die Chinesen da auf einen? Also ich könnte mir vorstellen, dass die deutlich vorsichtiger geworden sind, sich überhaupt mit Journalisten auch zu unterhalten.
Na, das ist mal so und mal so. Es gibt auch zum Teil auch eine große, überraschende Offenheit. Jetzt kann ich natürlich nicht für alle Journalisten sprechen und würde mal annehmen, dass es für jemanden, der erst 3 Monate da ist, die Geflogenheiten nicht kennt, kein Netzwerk hat, dass es für den sehr viel schwieriger ist, dass er auf sehr viel größere Skepsis stößt als jemand, der 20 Jahre im Land ist, der über ein Netzwerk hat, wo er von einem zum anderen gereicht wird, wo dann auch Vertrauensverhältnisse entstehen. Das macht es natürlich einfach. Mhm. Aber da ja es im Journalismus eine Tendenz gibt, dass die Kollegen eher kürzer bleibe, ist das natürlich ein Problem, hier in relativ kurzer Zeit reinzukommen. Wenn man ein Fernseher- oder ein Hörfunkkorrespondent ist, hat man eben vielleicht nur 4 Jahre und braucht erstmal 2 Jahre, um überhaupt was zu fassen.
Wenn Sie jetzt schon so lange da sind, haben Sie da mittlerweile auch so eine Art Briefing sich überlegt, wie Sie mit neuen Kollegen dann auch umgehen? Also gibt es da eine Art Verhaltenskodex für Journalisten, wenn die kommen? Oder?
Nein, also wenn die neuen Kollegen Interesse haben zu erfahren, wie das hier geht, dann treffen die mich einfach und dann unterhalten wir uns. Aber ich habe jetzt keinen Briefing in der Tasche. Vor allem ist es auch sehr schwierig, weil jeder Kollege ist anders, hat andere Vorstellungen. Manche Kollegen sind diplomatischer, andere nicht so diplomatisch. Da kann man natürlich keinen standardisierten Verhaltenskodex anwenden, sondern das muss natürlich zu der journalistischen Persönlichkeit jeweils passen. Mhm. Und da gibt es eben Menschen, die passen hier besser rein und andere passen nicht so gut.
Überlegt man sich oft dann auch wirklich konkret, möchte man bestimmte Sachen veröffentlichen oder nicht, weil das vielleicht auch Probleme bringen kann? Also ich habe da jetzt gerade so im Kopf verschiedene Werbeaktionen auch von Daimler oder Versace, die durch die Medien gegangen sind, wo dann ja nicht ganz China-konform berichtet wurde und dann anschließend irgendwelche Entschuldigungsaktionen kamen. Ist das ein Thema auch unter
Journalismus? Ja, das war ja kein Journalismus, sondern das waren ja Werbungen. Das ist natürlich schon etwas anderes und das müsste man sich dann im Einzelnen anschauen. Ich überlege mir nicht so sehr, ob ich etwas veröffentlichen kann, sondern ich überlege mir, wie ich es veröffentliche, dass die Kritik ankommt, ohne dass der Rollladen runtergeht. Das ist, glaube ich, sozusagen das Geschick. Und da fällt mir zum Beispiel ein Satz ein unseres Bundespräsidenten, der eben über das Thema Xinjiang mit dem Satz zu sprechen begonnen hat, wir haben beide Angst, der Westen und China vor Terrorismus, aber wir gehen sehr unterschiedlich damit um. Vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen und über die Unterschiede reden. Das ist ein Weg, den ich für sehr viel sinnvoller halte. Der andere Weg wäre zu sagen, das, was die in China, Xinjiang machen, ist total unmöglich. Dann hat man natürlich sozusagen Haltung bewiesen, aber man hat unter Umständen eine Situation geschaffen, wo es nicht weitergeht. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man das Land und die Leute gut genug kennt, um Kritik so zu üben, dass sie akzeptierbar ist. Das geht eigentlich mit fast allem. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber das ist ja auch im persönlichen Leben eigentlich so. Wenn mich was an meiner Frau stört, werde ich sie nicht auf einer Party von ihren Freundinnen darauf ansprechen. Und außer wenn ich sie stark genug bloßstelle, dass sie dann einsichtig ist, ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Stimmung dann schlechter wird. Genauso ist das eigentlich auch im Umgang von Ländern. Wenn man den richtigen Ton findet, den richtigen Zeitpunkt, dann kann man sehr, sehr vieles auch kritisch sagen.
Ich hatte vor einiger Zeit auch mal Stefan Ort im Podcast, der ja das Buch Couchsurfing in China geschrieben hat. Und er hatte dann anfangs mal gesagt, dass er bei der Visumsbeantragung für China bewusst verschwiegen hat, zu sagen, dass er da auch ein Buch drüber schreiben möchte. Einfach auch aus der Angst raus, dass er dann sein Visum nicht bekommt. Ist das berechtigt? Also fußt sowas eher dann auf Journalisten, die tatsächlich vielleicht ausgewiesen wurden, weil sie einfach ja den falschen Ton getroffen haben oder dann eben diese Sensibilität nicht hatten?
Nein, das muss jeder machen, wie er das für richtig hält. Wenn er das für richtig hält und dann hat er da hinterher als Erfolg erzählt, dann war das wohl für ihn der richtige Weg. In anderen Fällen bringt das nichts, weil man recherchieren muss und mit Behörden sprechen muss und sich legitimieren muss. Dann bringt es nichts zu sagen, ich bin einfach nur so hier auf Besuch, sondern muss man natürlich sagen, dass man dann schreiben will. Auch da gibt es unterschiedliche Wege, wie man in diesem Land an Informationen kommen kann.
Eine Ihrer früheren Bücher heißen ja auch der China-Code oder der China-Schock, beziehungsweise auch Angst vor China. Ist diese Angst darin oder kommt die daher, dass man einfach zu wenig weiß über China? Also es ist wirklich Unwissen eigentlich der Kern, der da den Tenor gibt?
Na, der Kern ist natürlich, dass wir am Beginn einer wirklich epochalen Veränderung stehen. In den letzten 500 Jahren konnten wir im Westen erst die Europäer, dann die Amerikaner, die Spielregeln der Welt bestimmt. Und jetzt merken wir, dass wir diese Macht, die Spielregeln zu bestimmen oder die Werte auch zu bestimmen, dass wir die mit anderen Ländern teilen müssen. Da ist China natürlich ein ganz starker Spieler, wenn es darum geht, eigene Vorstellungen in die Weltordnung einzubringen. Und da entsteht natürlich ein bisschen dann eine Angst, Einfluss zu verlieren, Bedeutung zu verlieren. Wenn man dann wenig weiß über das Land und wenig weiß, warum die Menschen und die Politiker so handeln, wie sie handeln, dann wird diese Angst natürlich noch verstärkt und man zieht unter Umständen dann ganz eigenartige, irrationale Schlüsse.
Okay. Ja, aktuelles Buch Zukunft, Fragezeichen, China, Ausrufezeichen. Das ist ja auch so ein Stück weit ein Weckruf. Zumindest habe ich das Buch so verstanden, als ich es gelesen habe. Braucht Deutschland denn diesen Weckruf noch? Also wenn ich mich mit der Industrie momentan unterhalte, habe ich das Gefühl, die haben durchaus begriffen, dass da großer Wettbewerb und Konkurrenz aus China kommt, beziehungsweise auch schon da ist.
Die Industrie hat es begriffen, ob sie das Ausmaß in allen Industriebereichen klar ist, weiß ich nicht. Aber wenn man sich sieht, wenn man sich anschaut, wie Europa sich verhält, wenn man sich anschaut, wie die deutsche Politik sich verhält, dann hat man doch das Gefühl, das ist noch nicht richtig angekommen. Die Sporen doch eher in ihrem eigenen Saft, beschäftigen sich mit ihren eigenen Problemen und haben diese gigantische Herausforderung noch gar nicht voll erfasst. Die Herausforderung besteht nämlich darin, früher gab es eine Balance of Power, ein Machtgleichgewicht. Die hatten die Technologie, die Chinesen hatten den Markt und dann haben wir darüber verhandelt, wie viel Technologie die Chinesen kriegen, damit sie uns etwas von ihrem Markt haben. Das ist eigentlich ein ganz gutes System. Inzwischen entwickeln die Chinesen aber eigene Innovationen und kommen immer mehr in die Situation, dass sie zum Beispiel bei den Elektroautos nicht nur den Markt haben, sondern auch die eigene Technologie. Dann wird es für uns schwierig, im Rennen zu bleiben. Und daraus, aus dieser Entwicklung, die man jetzt gar nicht so groß beeinflussen kann, erstmal muss man Politik machen, zum Beispiel eine Industriepolitik. Man muss sich überlegen, geht die Digitalisierung schnell voran? Man muss sich überlegen, bilden wir unsere Kinder richtig aus? Muss Europa nicht viel stärker zusammenhalten, weil es erst Europa eine Größe hat und als Verhandlungspartner für die Chinesen interessant ist. Das sind alles die Fragen, die wir uns stellen müssen. Und wenn man dann doch den Eindruck, dass alles sehr in sich gekehrt ist, wenn ich mit dem Zug von Hamburg nach Düsseldorf fahre und da telefonieren will, dann wundere ich mich schon manchmal, dass ich überhaupt nicht telefonieren kann, weil ich gar keinen Signal habe. Und das bedeutet natürlich, dass man immer weniger wettbewerbsfähig ist. Wenn man das bewusst macht und sich ausklingt, ist das ja in Ordnung. Aber ich habe den Eindruck, dass wir überhaupt nicht darüber nachdenken, wie die Vor- und die Nachteile. Das ist schlecht.
Also ist Technologie quasi unsere höchste Pokerkarte momentan. Das heißt, wenn wir da technologischen Vorsprung verlieren, dann würden Sie sagen, haben wir...
Naja, wir können natürlich auch sagen, wir kriegen uns aus und machen 2-3 Tage Europa. Das ist auch möglich. Dann müssen wir aber überlegen, wie können wir das finanzieren. Und vor allem müssen wir uns klar darüber sein, dass wir, wenn wir uns ausklinken aus dem technologischen Wettbewerb, wir dann nicht mehr mit am Tisch sitzen, wenn es um die Frage geht, welche Werte denn in Beziehung zu dieser technologischen Entwicklung stehen, weil die anderen, die die Technologie entwickelt haben, dann zu Recht sagen, wieso wollen die mitreden, die haben ja gar nichts, was sie auf den Tisch legen können. Darüber müssen wir uns klar sein. Das heißt, wenn wir uns technologisch abhängen lassen, verlieren wir auch die Möglichkeit oder die Macht am Ende, unsere Werte, unsere Vorstellungen, all das, was uns lieb und teuer ist, in diese neue Weltordnung mit einzubringen. Da kann man sagen, interessiert mich nicht, wie der Rest der Welt ist. Mir reicht das, wenn das in Deutschland durchsetzbar ist. Aber diese Diskussion muss man führen, diese Debatte muss man führen. Und ich sehe nur ganz wenige Kreise in Deutschland, die diese Diskussion führen, sich ernsthaft darüber Gedanken machen, welchen dieser beiden Wege man gehen soll oder sogar wie ein Kompromiss aussieht.
Mein Eindruck ist da auch immer, dass wir uns selber eigentlich gar nicht mehr so richtig klar sind, was unsere Werte eigentlich sind und was unsere Werte uns auch überhaupt ermöglichen. Also so Themen wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungspressefreiheit, Freiheit im Allgemeinen. Da kann man ja fast schon sagen, dass das eigentlich Punkte sind, die China in vielen Technologien momentan auch einfach erfolgreich machen. Und da stellt sich dann für mich immer die Frage, was haben wir denn eigentlich für Optionen? Also für uns geht es ja nicht, auf die Werte, die wir eben haben, zu verzichten. Wobei es da auch Tendenzen dann immer wieder gibt, wo ich den Eindruck habe, das ist vielen vielleicht doch nicht mehr so wichtig. Aber so prinzipiell Technologie und unsere Werte zu vereinen, es wird auch mit China immer mehr zum Widerspruch, ist mein Eindruck. Kann man da den Weg gehen? Klar, das, sich ausklinken, aber zusammen.
Ja, natürlich könnte man eigene, natürlich kann man immer eigene Lösungen. Man kann natürlich, man hätte natürlich überlegen können, wie kann denn ein europäisches Google aussehen? Wie kann denn ein europäisches Amazon aussehen? Kann man nicht in Europa etwas erfinden, was unseren Vorstellungen von Datenschutz entspricht? Kann man diese Regeln nicht zuerst in Europa durchsetzen und dann sozusagen eigene Produkte entwickeln, die in den Wettbewerb schicken? Also diese Tendenz zu glauben, das ist jetzt alles aussichtslos gegenüber China, der würde ich nicht folgen wollen, weil China ja auch unglaublich viel übernommen hat von dem, was wir entwickelt haben. Und sich ja eher in Richtung mehr Rechtsstaatlichkeit entwickelt. Wenn heute BASF ein neues Chemiewerk macht, dann ist das genügt des höchsten internationalen Standards, weil das geht gar nicht anders. Das führt natürlich dazu, dass die Chemiewerke in China im Vergleich dazu veraltet sind. Dann müssen sie sehen, wie sie diesen Unterschied aufholen. Also, dass das sozusagen, dass gar nichts in China ankommt, das würde ich glatt bestreiten. Dass es nicht so schnell geht, wie wir uns das wünschen, das ist auch wieder klar. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, unsere Vorstellungen, unsere Werte anzubieten und überzeugend zu sein. Das ist mir in den letzten 25 Jahren eigentlich immer deutlicher geworden, dass wir uns viel mehr Mühe machen müssen, unsere Werte und unsere Vorstellungen eben überzeugend anzubieten. Wir können sie nicht mehr einfach befehlen und durchsetzen, wie das in der Kolonialzeit der Fall war, sondern wir müssen die Chinesen überzeugen und dazu müssen wir auch deren Zweifel ernst nehmen an unseren Werten und müssen sie diskutieren. Und das können wir am besten tun, wenn wir verstehen, wie die Chinesen ticken, was sie für Erfahrungen gemacht haben als Gesellschaft. Und wenn wir zum Beispiel wissen, dass das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen halt ein anderes ist, ein anderes sein muss vielleicht auch, als das in kleineren Ländern wie in Deutschland der Fall ist.
Dann ist Ihr Buch also nicht nur als Weckruf, sondern auch als Aufruf eigentlich zu verstehen, dass man sich jetzt mal intensiver mit China beschäftigen sollte, dass es höchste Zeit ist und man durchaus auch noch einiges bewegen kann.
Ja, ich bin ein großer Freund von Wandel durch Annäherung. Ich glaube, das ist der ganz, ganz wichtige Punkt in diesem neuen Schub der Globalisierung. Und ich finde alles, jede Politik, die versucht, andere Länder auszugrenzen, in die Ecke zu stellen, wie man das derzeit leider wieder mit dem Iran macht, wie man das auch mit Russland macht, führt eben nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Putin ist im Grunde heute mächtiger als vor den Sanktionen. Und ich glaube, auch das ist, und das gilt eben auch für China. Wir müssen miteinander reden, wir müssen uns austauschen. Und dabei dürfen wir unsere Position nicht überschätzen. Wir sind nicht mehr die Kolonialmacht und die Chinesen sind die, die alles machen müssen, was wir sagen. Ja, das waren wir in China noch nie richtig, aber andere europäische Länder waren da viel stärker. Das ist eben anders jetzt und da muss man auch einen anderen Ton anschlagen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, da, also erstens, dass wir uns überhaupt mit China beschäftigen müssen und zweitens, dass wir lernen müssen, wie wir uns mit China beschäftigen, die Werte, die uns wichtig sind, in die neue Weltordnung mit einzubringen. Das sind eigentlich die beiden Themen, die mich beschäftigen und über die 25 Jahre eher mehr beschäftigen als weniger.
Was sind denn so aus Ihrer Sicht noch die drei Top-Themen, die uns zu China bis Jahresende noch beschäftigen werden? Und was glauben Sie, was Europa bei diesen Themen für eine Rolle einnimmt?
Naja, mir fallen jetzt im Grunde erstmal zwei Top-Themen ein. Das ist natürlich der Handelsstreit zwischen China und Donald Trump. Und das ist die Entwicklung in Hongkong. Das sind, glaube ich, jetzt die zwei großen Themen, die eine Rolle spielen, dann die Themen, die danach kommen, würde ich sagen, sind im Vergleich dazu jetzt erstmal zweitrangig.
Es wurde ja jetzt beim Handelsstreit auch schon gesagt, dass Europa da eben eine sehr große Rolle einnehmen kann, beispielsweise als Vermittler. Sehen Sie das auch so oder ist das weit zu hoch gegriffen?
Naja, das Problem ist natürlich, dass Europa sich selbst nicht grün ist und Probleme hat, eine einheitliche Position zu finden und von einer neutralen Position weit entfernt ist. Also ich sehe Europa nicht so richtig als Vermittler, weil weder die Chinesen noch Donald Trump die Europäer als Vermittler akzeptieren würden. Die Chinesen noch eher als Donald Trump. Sondern ich sehe die Rolle Europas eher dahingehend, dass man klar Position bezieht und sich vielleicht auch daran gewöhnt, dass es in Zukunft, wenn man die eigenen Interessen durchsetzen will, wechselnde Koalitionen gibt. Früher gab es ein transatlantisches Bündnis, da hat man alles mit Amerikanern gemacht. In Zukunft wird es so sein, dass man gemeinsame Interessen mit den USA hat, aber auch gemeinsame Interessen mit China, in anderen Fällen vielleicht sogar mal wieder gemeinsame Interessen mit Russland. Und dass man je nach Lage sozusagen einen Koalitionspartner sucht, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Ich glaube, das wird der nächste große Schritt werden, den wir lernen müssen, um unsere Vorstellung in dieser neuen Weltordnung besser durchzusetzen.
Okay.
Und da gibt es aber noch Hemmungen. Da klingt die transatlantische Bindung noch zu stark nach. Es hat schon Beispiele gegeben im Falle des Irans, als es unter Barack Obama darum ging, ihn davon zu überzeugen, die Sanktionen gegen den Iran aufzuheben. Da haben die Außenminister von Deutschland, damals Frank-Walter Steinmeier und sein chinesischer Kollege, sehr eng zusammengearbeitet, um Donald Trump zu überzeugen. Und das hat dann auch funktioniert. Aber das ist noch ein Einzelbeispiel. Ich denke aber, das wird mehr kommen. Und um zu wissen, wann man welchen Koalitionspartner sich sucht, muss man eben die Lage dieser Länder auch kennen und weiß, in welche Richtung die sich entwickeln und wie die.
Okay, vielen Dank. Also es sind sehr spannende Einschätzungen auch. Wenn Sie zum zweiten Thema noch eine kurze Einschätzung geben müssten, die Entwicklungen in Hongkong, wie geht das aus? Was würden Sie sagen?
Also erstmal glaube ich nicht, dass Peking in Hongkong einmarschiert, weil das würde sehr mehr kaputt machen, als es repariert.
Ja.
Meine Vermutung ist, dass in Hongkong selbst irgendwann der Unmut wachsen wird über diese dauernden Demonstrationen, weil es jetzt natürlich schon anfängt, auch Wirtschaftskraft zu kosten und die ersten Ladenbesitzer ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Also da glaube ich, wird es eine Gegenbewegung geben. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Hongkong mehr für die jungen Leute tut, deren Probleme, dass die Hongkonger Regierung sich mit den Problemen der jungen Leute beschäftigt, dass die bezahlbare Wohnungen kriegen, dass es eine Subkultur gibt, Künstlerviertel, eine Musikszene, dass man nicht nur darauf angewiesen ist, durch eine Shopping Malls in die nächste Bar oder in das nächste Kino zu gehen. Da ist ja Hongkong ein bisschen einseitig. Da hat man ein bisschen verpasst, sich auf die neuen Zeiten einzustellen. Und Hongkong muss wieder wettbewerbsfähiger werden. Dass die Nachbarstadt Shenzhen nun mehr Wirtschaftskraft hat als Hongkong und auch innovativer ist, das war schon ein großer Schock für die Hongkonger und auch ein Schock für die jungen Leute. Und ich glaube, an dieser Stelle muss man ansetzen und Hongkong auch wieder selbstbewusster machen. Ich glaube, je selbstbewusster Hongkong ist, desto einfacher ist es auch, dann bestimmte Forderungen gegenüber Peking durchzusetzen. Im Grunde seine auch deutlich zu machen, wie sehr die eigenen Stärken in zum Beispiel dieser neuen Greater Bay Area in Südchina eine Rolle spielen können, wie wichtig die sind.
Ja, okay. Wenn wir zum Abschluss noch als letzte Frage einen Blick in die Glaskugel werfen und davon ausgehen, dass der Handelsstreit sich gelöst hat und auch sich die Themen in Hongkong auf die eine oder andere Weise wieder gefunden haben, was würden Sie sagen, wird das nächste große Top-Thema, das wir mit China haben?
Also da habe ich mir abgewöhnt, sozusagen in die Zukunft zu schauen, weil das kann man nicht wissen. Also es wird ein großes allgemeines Thema geben und das ist das Thema, wie sehen die neuen Spielregeln der Welt aus? Das ist ein Thema, mit dem wir uns immer mehr beschäftigen müssen, weil die Chinesen andere Vorstellungen von diesen Regeln haben als wir. Und je früher wir uns damit beschäftigen, je mehr haben wir die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen und die Dinge in eine Richtung zu lenken, von der wir glauben, dass es die richtige Richtung ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns da zuallererst von sogenannten universellen Werten verabschieden müssen, die aber gar nicht universell sind, weil sie nur vom Westen beschlossen worden sind. Mhm. Und dass wir an der Stelle sozusagen auch die Offenheit haben müssen, ja, das ist nur vom Westen beschlossen und es ist damit eigentlich nicht universell. Mhm. Aber es ist etwas, von dem wir aufgrund unserer Geschichte und unserer Erfahrungen, da positiven und negativen Erfahrungen, überzeugt sind. Aus den und den Gründen. Ich glaube, das wäre schon ein anderer Text, als wenn wir immer sagen, ihr liebe Chinesen, müsst den universellen Menschenrechten folgen. Und dann sagen die Chinesen, ja gut, aber die habt ihr nicht mit uns abgestimmt. In diese Richtung wird die Diskussion gehen. Und das Ziel ist am Ende eine Weltordnung, die vielleicht etwas ausbalancierter ist als heute, in der es mehrere Großmächte gibt, China, aber auch Indien, Europa, Russland, die USA, die sich dann hoffentlich gegenseitig in Schach halten und ausbalancieren. Mhm. Das wäre ein positiver Ausgang dieses neuen epochalen Wandels. Der negative Ausgang wäre, wenn sich der Westen so ungeschickt anstellt und Indien auch, dass am Ende China als sozusagen alleinige starke Weltmacht in einer Art und Weise übrig bleibt, wie das in den 90er Jahren mit den USA war. Das ist, glaube ich, keine gute Entwicklung. Mhm. Sondern eine Global Balance of Power, dahin müssen wir, in diese Richtung müssen wir arbeiten.
Okay, dann hoffen wir, dass das positive Szenario eintritt und werden natürlich auch dafür arbeiten zuarbeiten sozusagen, dass das passieren kann. Herr Sien, vielen Dank, dass Sie im Podcast-Interview mitgemacht haben.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Das war die heutige Folge des China Log China Podcast. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr mich über E-Mail über hallo@chinalog.de kontaktiert oder euch einfach mit mir über LinkedIn verbindet. Auch dazu den Link in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und Zaijian.